heute ganz herzlich Sandra Rostek. Sie leitet die Abteilung Politik beim Bundesverband Erneuerbare Energie und das Hauptstadtbüro Bioenergie. Und als Leiterin dieses Büros spricht sie für eine Branche, die sagt, die Bundesregierung, die setzt viel zu sehr und viel zu stark auf große fossil betriebene Gaskraftwerke, um die Versorgungssicherheit in Deutschland von während Dunkelflauten zu gewährleisten. Es gibt eine Ergänzung, die schneller umgesetzt werden kann und günstiger wäre, aber kaum beachtet wird, nämlich dezentrale Biogasanlagen. Was die können, was das überhaupt ist, das erzählt uns Sandra Rostek jetzt im Klimalabor. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank. Frau Rostek, wie landet man denn überhaupt in der Biogasbranche? Erklären Sie mal. Das mal bitte einem Stadtkind wie mir.
Ja, ich bin auch ein Stadtkind.
Also
ja.
Aus welcher Stadt?
Aus Mannheim gebürtig.
Aus Mannheim, okay.
Genau, da gibt es jetzt auch nicht so viele Höfe, auf denen Biogasanlagen wären. Tatsächlich habe ich auch ursprünglich eher, ja, habe Politik studiert, Kommunikationswissenschaften studiert, war
okay,
eher
das
so.
Das war ein Weitersprung bis
genau,
zum Biogas.
Ja, war in, eher so in Richtung, ja, wie Sie, so ein bisschen Journalismus oder so unterwegs. Genau, und dann habe ich festgestellt, da kriegt man schlecht bezahlte Praktika nur. Und Freunde von mir hatten beim Münchner Businessplan-Wettbewerb mitgemacht. Dann habe ich die da unterstützt und da ging es um Bioenergie.
Okay.
Ja, die waren eben eher in diesem Energiebereich unterwegs.
Oder?
Nö, die fanden einfach die Idee spannend, dass man eben dezentral Energie erneuerbar erzeugen kann und die das Gleiche können wie fossile Energie.
Wann war das ungefähr?
Das war 2007, genau.
Okay.
Und dann haben die das gewonnen und da bekam man auch Geld für 3 Stellen für ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, da mache ich mit. Und das Unternehmen entwickelte sich dann so ein bisschen anders, als es ursprünglich geplant war, wie das ja so oft ist, wenn man so eine Idee hat. Da waren jetzt so meine Kernkompetenzen dann nicht ganz so mehr gefordert. Es ging dann eher so in so eine Ingenieursrichtung mehr. Es ist eben sehr schnell klar geworden, dass man eigentlich in diesem Energiebereich nichts machen kann ohne politische Regulierung. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Gesetze und Verordnungen und Regeln, die da reinspielen.
Merkt man an den Debatten in den vergangenen Wochen und Monaten.
Genau. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Bin für das Unternehmen dann immer nach Berlin gereist und dann ging es eben in dem Fall um so Fragen wie, wie kann man denn mit Biogas in das Gasnetz überhaupt rein und so.
Und erklären jetzt Menschen wie mir, was das eigentlich ist, Biogas. Ich bin bei der Recherche und Vorbereitung tatsächlich so ein bisschen verwirrt gewesen. Die Branche insgesamt umschreibt das ja mit Bioenergie. Und dann gibt es aber Biogas, es gibt Biomasse, es gibt Biomethan, es gibt Bio-LNG, also Flüssiggas. Was sind da konkret die Unterschiede oder ist das alles so synonym tatsächlich?
Nee, ich würde sagen, also Bioenergie ist so ein bisschen der Überbegriff für alles, was aus verschiedenen Biomassen gewonnen wird.
Okay.
Und dann auf verschiedene Arten, sage ich gleich noch was dazu, dann auch in unterschiedliche Anwendungsfelder kommt im Energiebereich. So, was sind das so für Stoffe? Also wir haben eben das Biogas, das ist ein anaerober Vergärungsprozess. Man kennt manchmal
ein,
vielleicht
was für
diese,
ein Vergärungsprozess?
Ein anaerob. Also
anaerob, okay.
Im luftdichten Gefäß sozusagen. Man kennt manchmal diese Pötte, die so vielleicht an der Autobahn oder so, wenn man da so einen Hof sieht, dann steht da was mit so einem
die
grünen
sehen immer so
Dach.
Sieht so ein bisschen aus wie Silos oder so.
Ja, ja. Genau. Und darin brodelt's. Ja, da ist dann zum Beispiel Gülle drin oder Ernteabfälle oder eben auch zum Beispiel die BSR hier in Berlin sammelt kommunale Abfälle ein. Und
das ist eine Biotonne, oder?
Genau, ja. Sowas. Und macht dann daraus eben Biogas. Und dieses Biogas kann man dann in Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme weiterverarbeiten. Oder man kann es auch aufbereiten auf Erdgasqualität, ins Gasnetz einspeisen. Und dann ist es wie fossiles Erdgas überall da, wo eben auch Erdgas eingesetzt wird. Also vom Bus, der mit Erdgas fährt, ne, über die Heizung oder eben auch wieder dezentrale Blockheizkraftwerke woanders.
Also Biogas heißt Gas, ist aber noch kein Erdgas oder hat nicht diesen Reinheitsgrad
von Erdgas?
Nee, genau.
Es hat noch, genau, es hat erstmal kommt mit so etwa, je nachdem, was man da reingeworfen hat in die Anlage, kommt das so mit etwa 45 bis 55% Methan raus. Und um aber dann ins Erdgasnetz eingespeist zu werden, muss man da auf deutlich über 90% Methan. Und da gibt es eben so verschiedene Verfahren, die das Gas sozusagen so aufreinigen, sagt man dann.
Und das Biomethan ist dann die letzte reinste Reinheitsform irgendwie.
Sozusagen, genau. Und wenn man es jetzt nur dezentral nutzt und nicht den Standard sozusagen des Gasnetzes treffen muss, dann reicht es eben auch mit geringerem Methangehalt. Und dann kann ich da eben schon Strom und Wärme erzeugen.
Okay, und Bio-LNG habe ich jetzt bei mir noch auf der Liste?
Ja, genau. Also neben, wie Sie ja gesagt haben, es gibt eben neben dem Biogas auch noch andere Bioenergieströme. Wir haben noch die feste Biomasse, sagt man. Also das ist so Holzenergie vor allem. Ja, also sowas wie Pellets, Holzhackschnitzel.
Die Biomasse, die kommt im weitesten Sinne aus der Forst- und Landwirtschaft. Richtig?
Genau, ja, okay. Ja. Und also da wäre so das markanteste Beispiel vielleicht Sägeholz. Ne? Wenn man jetzt an Holzbau denkt, der Balken wächst ja eben nicht quadratisch im Wald, sondern eben der Stamm ist rund so, und wenn ich einen Balken erzeugen will, dann fallen halt bis zu 40% Sägespäne und Restholz an, und die kann man eben noch energetisch verwerten.
Das macht man dann in diesem, ich glaube, das ist so Holzofen, ne? Ich glaube, die sind auch, sind die im Gebäudeenergiegesetz drin?
Ja, genau. Also okay. Pelletöfen, Holzschnitzel heizen, sowas, genau. Und dann gibt es eben noch flüssige Formen der Biomasse, und das ist sowas wie Raps zum Beispiel, ne? Das blühende Rapsfeld. Daraus mache ich dann einerseits Rapskuchen, also als eiweißhaltiges Tierfutter. Ja? Ich mache aber auch Rapsöl draus, also zum Braten oder eben auch für den Tank.
Ja. Okay. Und dann haben wir alles abgedeckt.
Dann haben wir so, sagen wir mal, die gängigsten abgedeckt. Es gibt dann noch ein paar Unterformen. Man kann auch Wasserstoff aus Biogas machen. Ja, aber also Sie merken schon, das Feld ist relativ breit.
Ich glaube, für den Anfang reicht es für einen Quereinsteiger oder Laien wie mich. Aber noch einmal ganz kurz, Biogas kann man in Blockheizkraftwerken verwenden zur Stromerzeugung und Wärmeerzeugung. Und alles, was dann aber ins Erdgasnetz soll, das muss Biomethan sein.
Genau.
Okay. Und Sie beziehungsweise Ihre Branche, die Bioenergiebranche, sagen, liebe Ministerin Reiche, wenn Sie über Ihre Gaskraftwerke sprechen, bitte vergessen Sie uns nicht.
Genau, so würde ich es mal sagen. Wir sind ja erstmal schon da. Also wir haben schon etwa 10.000 Biogasanlagen in Deutschland in unterschiedlichen Größenordnungen. Das orientiert sich so ein bisschen daran, wie auch die landwirtschaftlichen Strukturen sind. Ne? Im Osten und im Norden hat man tendenziell sehr große Betriebe, auch mit viel Tierhaltung. Also da fällt viel Gülle an, so, und Mist. Im Süden ist es ein bisschen anders strukturiert. Und mit diesen 10.000 Anlagen können wir schon eine ganze Menge machen, insbesondere wenn wir sie noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben früher, als das so losging mit der Energiewende insgesamt, war ich die Vorgabe, produziert so viel wie möglich. Und das kann man natürlich Biogas, ja, also sprich das ganze Jahr hindurch, macht 8.760 Stunden am liebsten, also das ganze Jahr wirklich Biogas. Und das kann man halt, weil man natürlich die Anlage kontinuierlich mit irgendwas füttern kann. Ja?
Was war da damals der Hintergedanke? Einfach günstige Energie erzeugen?
Einfach an sich überhaupt mal erneuerbare Energien irgendwie an den Start kriegen. Ja, das war ja quasi vor etwa 25 Jahren, ne? Wo also auch Sonne und Wind noch eher in den Kinderschuhen steckten.
Wo es noch große Zweifel an der Solarenergie gab.
Genau.
Solche Geschichten.
So, ja. Jetzt heute, 25 Jahre später, stellen wir fest, Solarenergie und Windenergie sind eigentlich die allergünstigsten Formen auch der Erneuerbaren, wenn es darum geht, möglichst viel zu produzieren. Der Clou bei der Bioenergie ist, dass man diese Produktion eben auch verschieben kann in die Zeiten, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Ja? Und deswegen, wir sagen dann, der Fachbegriff ist Flexibilisierung der Biogaserzeugung. Ja? Ist jetzt, machen wir uns als Branche auf den Weg, diese Anlagen so umzubauen, dass sie eben genau das noch besser tun können, also diese berühmten Dunkelflauten abzudecken. Und das ist ja genau das, was auch die fossilen Gaskraftwerke tun sollen.
Aber das können Sie günstiger, das können und vor allem
wir,
mit heimischen.
Genau, das können wir günstiger, das können wir mit heimischen Inputstoffen, und das können wir vor allem eben auch erneuerbar und klimafreundlicher.
Erzählen Sie mir jetzt aber nochmal, was passiert heute mit dem Biogas, das entsteht? Das wird, sobald es anfällt, einfach direkt verstromt, oder?
Genau, also ein Teil wird eben ins Stromnetz eingespeist als erneuerbarer Strom, Und vielfach gibt es eben auch vor Ort irgendwelche Wärmeabnehmer, die dann eben Interesse auch an der anfallenden Wärme haben. Also ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel ein Schwimmbad oder so, ja, in der Kommune. Das wird dann eben auch aus dem Blockheizkraftwerk versorgt. Das wollen wir auch künftig weitermachen. Also das Schwimmbad soll auch weiterhin beheizt bleiben. Aber zusätzlich wollen wir die Anlagen noch mit einem zusätzlichen Blockheizkraftwerk ausstatten und mit Wärme speichern. Man erhöht sozusagen die Leistung, aber nicht die erzeugte Strommenge. Ne? Und dann kann man eben zwischenspeichern und die Produktion so verlagern, dass sie eben bedarfsgerecht sozusagen dann eingespeist werden kann.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Plan von Katharina Reiche zurückkommen. Es gibt ja diese berühmte Kraftwerkstrategie, die stammt noch von Robert Habeck.
Genau.
Weil es ja... Diese Frage, die schwebt ja schon jetzt seit einigen Monaten, vielleicht sogar Jahren über unseren Köpfen. Was machen wir denn, wenn wir wollen 80% Erneuerbare erreichen in Deutschland? Es wird aber immer wieder Phasen geben, von denen man nicht genau weiß, wie lange halten die an, wo keine Sonne scheint und wo kein Wind weht. Für diese Phasen brauchen wir eine, nicht Notversorgung, wir brauchen einfach eine Energieversorgung, die für diese Fälle gemacht werden muss. Der Plan von Robert Habeck waren, glaube ich, das ist dieses berühmte Schnellboot oder Beiboot auch gewesen, von dem man mal gesprochen hat. Wir bauen 12,5 Gigawatt Gaskraftwerke. Das sind, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Sie wissen das wahrscheinlich besser, ungefähr 25 Blöcke kann das sein. Also da muss man.
Ja, je nachdem, wie groß man die gestaltet, ne? Aber so.
Genau. Was ja auch noch nicht klar ist. Und dann hat die Amtszeit von Katharina Reiche begonnen. Dann wurden aus diesen 12,5 20 oder bis zu 20 oder etwas mehr als 20. Zwischenzeitlich waren dann auf einmal 36 Gigawatt im Gespräch. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt gelandet von Robert Habeck. 12,5, das ist nämlich das, was die EU genehmigt hat, korrekt?
Ja, also zumindest so vorgenehmigt, würde ich mal sagen. Ne? Also die Diskussionen laufen ja jetzt auch noch an. Der reiche Plan, wenn Sie das so sagen, ist ja noch nicht durch.
Okay.
Ich glaube erstmal, wenn man bei diesen Zahlen bleibt, ne, was ja schon auffällt, ist, die sind auch so ein bisschen gewürfelt.
Ja, niemand weiß so richtig ganz genau, wie viele wir eigentlich benötigen.
Genau, also man startete tatsächlich so mit etwa 40 Gigawatt. Mhm. Da gibt es aber auch Studien, die sagen,
der Bedarf... Man startete mit 40?
Ja.
Wann war das denn?
Das war Habeck, begann erstmal mit 40, ist er eigentlich erstmal nach Brüssel.
Und dann hat er
gezogen.
Die Zahl klein gerechnet, oder?
Dann merkte man, oh, dafür haben wir ja überhaupt gar kein Geld.
Ja.
Jetzt machen wir mal 10. Aber niemand hat mehr darüber gesprochen, ob denn der Bedarf jetzt nach wie vor bei 40 ist oder nicht.
Ist der Bedarf bei 40 Ihrer Meinung nach?
Oder? Ich glaube, er ist geringer, weil man kann eben auch den Bedarf sehr stark reduzieren, wenn man das System insgesamt flexibler gestaltet. Ja? Also sowas wie bidirektionales Laden, ja, als ein greifbares Beispiel.
Das haben wir in den letzten Wochen ausführlich behandelt mit allen möglichen Vertretern. Roland Berger, 1,5 Grad, alle waren hier und haben die Potenziale erklärt. Und dann hat aber Robert Habeck diese 40 Gigawatt klein gerechnet auf 12,5.
Nee, erst auf 10. So, dann gab es in Brüssel eben auch bestimmte Vorgaben. Die haben nämlich auch gemerkt, ja, Moment mal, jetzt reine Gaskraftwerke erfüllen ja gar nicht unseren Anspruch an die Klimaneutralität. Ja. Und außerdem geht es natürlich auch immer ums Geld. Und gemäß Beihilfeleitlinien bekommt man nämlich für, ich sag mal, reine Gaskraftwerke auch weniger Geld. Also wenn man eine Betriebskostenförderung haben will und nicht nur eine Investkostenförderung, dann muss man eben auch dem Klima mehr nützen. Das waren dann diese wasserstofffähigen.
Okay, weil das habe ich auch probiert, mir zu erschließen. Das Problem bei dieser Beihilfeordnung, heißt die so, oder bei dem Beihilferecht?
Ja, die Richtlinien, ja.
Richtlinien. Ist, dass natürlich niemand freiwillig ein Gaskraftwerk baut, das nicht laufen soll. Also wenn man jetzt zu, ich weiß nicht, RWE zum Beispiel geht und sagt, oder NBW, wir benötigen hier bitte 22 Kraftwerksblöcke in Deutschland, dann sagen sie, nee, aber wenn die nicht laufen sollen, verdiene ich ja kein Geld mit. Dann habe ich ja nur Kosten. Damit man die aber als Staat subventionieren oder unterstützen darf finanziell, muss man sich das okay von der EU einholen.
Genau, ja. Dann kann man eben eine Art Kapazitätsprämie zahlen, ne? Dafür, dass man eben diese gesicherte Leistung entsprechend vorhält.
Okay. Und sind wir dann schon bei dem aktuellen Stand, also beziehungsweise bei dem Stand, wo Katharina Reiche ihre Amtszeit begonnen hat?
Also erstmal 40, dann runter auf 10. Dann
Gespräche mit der EU.
Genau, Gespräche mit der EU, dann Koalitionsvertrag wieder mal 20 plötzlich, ne? Dann waren es wieder 20 Gigawatt. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade wieder zusammengeschrumpft auf 10, wenn ich.
Genau, zwischendurch gab es noch diesen Versorgungsbericht der Bundesnetzagentur, wo, glaube ich, wenn man drin stand, ich paraphrasiere, wenn man die Energiewende oder den Ausbau der Erneuerbaren blockiert, dann bräuchten wir, glaube ich, 36 Gigawatt.
Genau.
Das machen wir hoffentlich nicht.
Das machen wir hoffentlich nicht. Eben, wenn wir jetzt so mal davon ausgehen, wir machen mit dem erneuerbaren Ausbau weiter wie bisher, finde ich jetzt 10 erstmal auch einen vernünftigen Start.
Mhm.
Ne? Wie gesagt, ich unterstelle, dass wir eben auch alle Flexibilitätspotenziale, die sonst darum herum noch schlummern, eben auch heben sollten, um den Bedarf eben auch möglichst gering zu halten. Egal, ob das jetzt fossile oder eben erneuerbare Gaskraftwerke sind.
Und dann ist der Bedarf hoffentlich möglichst gering. Und dann hat Katharina Reiche aber immer noch nicht mit Ihnen gesprochen. Das ist Ihr Problem.
Genau. Also unser Problem ist, dass wir da irgendwie übersehen werden, obwohl eigentlich ja noch zu Habecks Zeiten und jetzt aber auch mit Stimmen sowohl der Union als auch der SPD-Fraktion damals und den Grünen auf den letzten Metern der letzten Legislatur wurde eigentlich ein Biomassepaket noch neu auf den Weg gebracht, das genau das vorsieht, also die Flexibilisierung der Biogasanlagen. Ja. Und damit, wenn man das weiterdenkt und wir das alles umsetzen können.
Weil man das tatsächlich heute nicht darf. Flexibilisieren.
Doch, man darf, aber genau, wir haben natürlich das gleiche Problem wie die fossilen Kraftwerke. Wir sagen halt auch, ja, wenn ich aber nicht die ganze Zeit laufen kann, dann rentiert sich das ja nicht. Also brauche ich natürlich auch eine bestimmte Prämie. Ne?
Okay.
So.
Es geht immer ums Geld.
Es geht immer ums Geld, das ist klar. Und diese Anlagen stehen alle in den Startlöchern, können jetzt, da das Biomassepaket auch von der EU gerade unlängst genehmigt wurde, tatsächlich jetzt auch umgebaut werden und sind damit auch deutlich schneller fertig, als wenn man mit den großen Kraftwerken ja jetzt auch gerade nicht so richtig zu Potte kommt.
Genau.
Und damit können wir bis 2030 locker 12 Gigawatt auch bereitstellen.
Was ja genau das wäre, was jetzt tatsächlich bei der EU schon einmal an Gaskraftwerken genehmigt ist.
Genau.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum niemand mit Ihnen reden möchte?
Also abschließend erklären kann ich es nicht. Ich kann natürlich ein paar Vermutungen anstellen. Es ist, glaube ich, ein ähnliches Phänomen, was wir ja auch bei den Erneuerbaren insgesamt immer mal wieder beobachten. Sie hatten ja schon selber gesagt, es gab ja mal die Zeit, als alle noch daran gezweifelt haben, ob denn die Solarenergie eigentlich funktioniert oder die Windenergie. Und das Gleiche ist natürlich jetzt hier auch der Fall. Das heißt, man kann sich eben einfach nicht vorstellen, dass viele kleine dezentrale Kraftwerke, die in vielen, vielen Händen sind, genauso effizient das darstellen können wie einige wenige große Akteure.
Und was machen wir jetzt?
Ja, wir hoffen, dass wir eben, ich sag mal erstens durch die Macht des Faktischen, einfach schneller sind als die großen Player, weil wir jetzt einfach schon dran sind und es einfach schon bieten und einfach zeigen können, dass wir das drauf haben. Und ja, ich hoffe auch, dass die Diskussion sich auch wieder dahingehend ein bisschen verlagert, dass man eben rein mit den Gaskraftwerken auch die Klimaziele eben einfach nicht schafft. Und es wird ja dann immer so nebulös davon gesprochen, dass die dann ja irgendwie wasserstofffähig sein sollen und irgendwann dann umgestellt werden sollen. Wenn es tatsächlich grüne Wasserstoffkraftwerke wären, hätte ich ja auch nichts dagegen. Ja? Aber wir sehen das eben nicht. Also Wasserstoff kommt ja auch erstmal nicht so der Hochlauf in Schwung wie geplant, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also es ist ja auch wirklich noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und wenn man das tatsächlich konsequent durchzieht mit den grünen Wasserstoffkraftwerken, möglicherweise noch mit CCS, also Carbon Capture and Storage, dann bin ich aber auch in einem Kostenbereich, wo die Biogasanlagen wirklich deutlich günstiger das anbieten können.
Was kostet das denn? Gut, dass Sie das ansprechen.
Also ich glaube, das kann man jetzt ein bisschen schwer sozusagen sagen, weil jetzt im Vergleich zu fossilen, ja, so über den Daumen gepeilt ist es auf jeden Fall günstiger. Wir denken, dass wir um 50 Milliarden billiger das insgesamt auch bewerkstelligen könnten.
Jetzt als die Kraftwerkstrategie, die Umsetzung?
Genau.
50 Milliarden günstiger.
Das ist so die Hausnummer, die wir sehen. Allein dadurch, dass wir eben mit bestehenden Kraftwerken um die Ecke kommen, jetzt auf die Laufzeit auch bezogen. Ne? Wenn man es jetzt auf die einzelne Anlage sehen will, ist natürlich schon so, dass die Brennstoffkosten erstmal deutlich höher sind, als wenn ich jetzt mit einem fossilen Kraftwerk unterwegs bin. Also Biogas ist etwa doppelt so teuer wie jetzt wie Erdgas zum Beispiel.
Ja, weil die Herstellung und die Reinigung dann teurer wird?
Genau, oder? Also vor allem eben auch, weil die Substrate teurer sind. Ne? Also ich baue ja entweder Energiepflanzen entsprechend an. Mhm. Ne? Das kostet Geld. Ja? Und wenn ich jetzt Abfälle einsetze, also zum Beispiel jetzt wie Gülle oder Mist, auch dann ist es deutlich teurer sozusagen, als wenn ich jetzt einfach Erdgas fördere, weil die Gülle ist sehr flüssig und enthält sehr viele giftige Stoffe und die müssen erstmal auch aufgereinigt und hygienisiert werden.
Aber langfristig rentiert sich das und ist sogar günstiger, weil die Biogasanlagen, Sie haben 10.000 gesagt, in vielen Fällen schon stehen, müssen dort noch Kapazitäten erweitert werden, müssen die größer gebaut werden?
Ja, die müssen eben noch einen Wärmespeicher errichten zusätzlich, wenn sie eben sehr stark überbauen wollen und das wollen wir ja. Und eben noch ein zusätzliches Blockheizkraftwerk muss errichtet werden. Aber es ist eben doch deutlich günstiger, als wenn ich den Standort jetzt komplett neu erschließen muss. Und vor allem, ich glaube, der Hebel ist, es ist nicht günstiger als ein fossiles Gaskraftwerk, aber es ist sehr wohl günstiger als ein konkurrenzfähiges, erneuerbares Kraftwerk. Ja. Und wenn man jetzt weiterdenkt, wenn der CO2-Preis entsprechend steigt, wie es eigentlich erforderlich ist, ne, und all diese Schrauben wirklich gedreht werden, die man aber drehen muss, ne, meiner Meinung nach, und ich denke nach Meinung all derer, die eben auch an den Klimazielen weiter festhalten wollten, dann dann wird da ein Schuh draus.
Okay. Und diese Flexibilisierung, wenn die erfolgt, verursacht das auch zusätzliche Kosten? Damit man das, also ich weiß ja nicht, wie aktuell das Prinzip ist. Es fällt Gülle an und dann wird sie da reingeworfen in diese Biogasanlage.
Genau, also die zusätzlichen Kosten für die Flexibilisierung entstehen eben für das zusätzliche Blockheizkraftwerk und den Wärmespeicher. Das ist einigermaßen überschaubar. Tatsächlich ist es aber eben so, dass auch die Banken hier auch eine entsprechende Absicherung sehen wollen, weil heute ja noch keiner so ganz genau vorhersehen kann, wie groß sind denn die Schwankungen auch im System. Also mein Business Case funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn die Schwankung sehr hoch ist, ja, und dann entsprechend die Wertigkeit des Stroms, den ich dann gesichert bereitstellen kann, auch besonders hoch ist. Da das aber keiner jetzt ganz klar vorhersehen kann, sagen die Banken, ich zahle dir jetzt aber heute das BAKW und den Wärmespeicher, nur wenn du da auch eine bestimmte Absicherung hast. Okay. Dann sind wir wieder bei dieser Kapazitätsprämie.
Ja. Nur weil ich wirklich keine Ahnung davon habe, wie funktioniert das dann? Das wird dann gespeichert, das Biogas, einfach in Speichern und dann im Notfall auch den ganzen Sommer lang, wenn man es nicht benötigt, und kann man dann im Winter oder in der Dunkelflaute tatsächlich einfach, man macht den Hahn auf und dann strömt es raus.
Ja, mehr oder weniger, genau. Also jetzt eine ganze Saison lang würde man es jetzt, glaube ich, nicht speichern, aber man kann auf jeden Fall über mehrere Tage das quasi auf der dezentralen Ebene machen. Und wenn man jetzt das Gasnetz noch dazu nimmt, dann natürlich auch wirklich sehr, sehr viel länger.
Ich will Ihnen jetzt keine überflüssige Hilfestellung leisten, aber als ich auf der Webseite von Ihnen unterwegs war, von dem Hauptstadtbüro Bioenergie, da sind mir zwei Argumente ins Auge gestoßen, von denen man in der öffentlichen Debatte lustigerweise auch nichts hört, obwohl die ja inzwischen super wichtig sind, nämlich weil es zwei Themen betrifft, über die regelmäßig diskutiert wird. Und das eine ist, die Verbände oder Vereine, die mit Ihnen zusammen ja dieses Hauptstadtbüro Bioenergie darstellen, die sind ja alle aus der Landwirtschaft. Jetzt hatten wir in den letzten Monaten auch viele, Proteste von Landwirten, auch hier in Berlin. Es wurde schon mal lauter, es wurde auch hier ein bisschen Gülle auf den Straßen verteilt. Das ist ein zusätzliches Einnahmegeschäft für deutsche Landwirte. Kann man das so einfach sagen?
Auf jeden Fall, ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass die Anlagen eben oft ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch tatsächlich des landwirtschaftlichen Betriebs sind.
Wie viel kann man so auch über den Daumen gepeilt sagen, wie viel Geld nehmen Landwirte inzwischen über Biogasbereitstellungen ein im Vergleich zu dem?
Ist echt schwer zu sagen, weil es sind wirklich sehr, sehr individuelle Geschäftsmodelle. Ne? Das macht es, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig, ist nicht ganz so greifbar. Man hat natürlich einmal wirklich riesige Tierhaltungsbetriebe, die dann richtig professionell riesige Biogasanlagen auch sozusagen betreiben.
Das sind eigentlich schon kleine Industriebetriebe.
Genau. Ja. Ne? Und dann haben wir eben aber auch tatsächlich Landwirte, die wirklich, sag ich mal, nur ein paar Abfälle reinschmeißen, die auf dem eigenen Hof anfallen.
So Selbstversorger sind,
genau. Also so 75 kW, die speisen schon auch ins Netz ein, aber ich sag mal, da ist eigentlich der Klimaschutzeffekt, dass die Gülle nicht einfach so aufs Feld kommt, wichtiger als tatsächlich die Energieerzeugung, ne? Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig und richtig festzuhalten, dass dass da eben auch tatsächlich sehr viel in die Landwirtschaft fließt und eben auch nicht nur dahin, sondern auch an sich in den ländlichen Raum und in die Kommunen da vor Ort. Also auch noch im Vergleich auch zum Beispiel zu Wind und Photovoltaik ist sozusagen die Wertschöpfungstiefe von so einer Bioenergieanlage auch nochmal deutlich höher, ne? Sie ist ziemlich betriebsintensiv, das heißt, man schafft eben da auch Arbeitsplätze vor Ort und es fallen dann eben auch Einnahmen, sage ich mal, in den Kommunen an.
Dann habe ich mich gefragt, vielleicht ist Katharina Reiche ja die falsche Ansprechpartnerin. Vielleicht muss man das an Alois Rainer, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Alois Rainer, an unseren Landwirtschaftsminister diese Anfrage richten. Oder weiß der das alles schon, aber kommt auch nicht durch bei Katharina Reiche?
Ja, ich denke Letzteres eher. Also ich denke, der weiß das. Gerade auch, weil in Bayern ansässig ist das Thema schon auch noch deutlich größer. Also da gibt es eben sehr, sehr viele Biogasanlagen, speziell auch im süddeutschen Raum. Und die Landwirtschaft spielt da ja auch noch eine etwas größere Rolle insgesamt. Aber ja, anscheinend dringt auch er da noch nicht vollends durch, würde ich sagen. Ein bisschen schon. Wie gesagt, dieses Biomassepaket ist ja auch auf den Weg gebracht worden. Aber vielleicht kann man es auch so sagen, wir haben halt mit dem Biogas an sich so ein bisschen das Problem. Wir haben es ja eingangs gemerkt, als ich versucht habe zu erklären, was ist das eigentlich alles. Da steckt eben sehr, sehr viel dahinter. Und man ist so ein bisschen mit einem Bein ist man in der Energiewirtschaft, mit dem anderen Bein in der Landwirtschaft. Dann muss man natürlich auch noch die umweltpolitischen Aspekte berücksichtigen.
Energiepflanzen anbauen.
Genau.
Statt Nahrungsmittel.
Und Verkehr, das Verkehrsministerium spielt auch noch mit rein. Und jeder guckt natürlich erstmal so mit seinem Ressort Scheuklappenblick auf das Thema. Und bei der Bioenergie wird eigentlich erst so richtig offenbar der wahre Wert, wenn man eben tatsächlich ressortübergreifend darauf schaut. Ne?
Weil dann lassen wir uns ja noch ein drittes Ressort dazu holen, nämlich
Verteidigung.
Verteidigung und Außenpolitik. Und dann sind es sogar vier schon inzwischen. Weil der letzte faszinierende Punkt, finde ich, wenn man das liest, das ist ja dann tatsächlich wieder Energie, die aus Deutschland und vielleicht auch aus Europa stammt und die man nicht über irgendeinen Ozean oder über eine Pipeline erst nach Deutschland bringen muss.
Genau, also wir hatten da auch tatsächlich sogar unter Habeck, der jetzt nicht der allergrößte Bioenergiefreund war.
Warum nicht?
Ich glaube, weil bei den Grünen gibt es so eine Debatte, die an dem Punkt ansetzt zu sagen, wir brauchen künftig keine Tiere mehr, keine Tierhaltung mehr, also haben wir auch kein Gülleaufkommen mehr, also brauche ich auch kein Biogas, so zum Beispiel. Also es ist nochmal ganz anderer ideologischer Ansatz sozusagen.
Keine
Wenn man jetzt mal unterstellt, wir haben jetzt mal so grob unser landwirtschaftliches System wie heute und es gibt eben bestimmtes Aufkommen an Biomasse, wie gesagt,
und die Menschen
muss ja
werden
auch
weiter Fleisch essen, was
genau,
vielleicht auch
oder
nicht ausgeschlossen
auch Milch trinken oder wie auch immer. Und selbst wenn die das alles nicht mehr tun, dann bauen wir irgendwas anderes an und da gibt es auch wieder Abfälle.
Ja.
Ne? Also es wird immer irgendwas geben, was in Biogasanlagen vernünftig eingesetzt werden kann. Worauf wollte ich jetzt hinaus?
Robert Habeck war nicht der größte Fan davon.
Robert Habeck war nicht der größte Fan davon.
Und dann
davon.
Waren wir bei Verteidigung und Energiesicherheit.
Und dann kam doch aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und man stellte fest, oh, jetzt haben wir ja leider auf etwas unsichere Lieferanten gesetzt.
Leider etwas unsicherer.
Und dann fiel einem tatsächlich auch auf, ja, wen haben wir denn als sichere Alternative? Ja, die Biogasanlagen. Und dann gab es das Energiesicherungsgesetz und da war die Vorgabe auch für die Anlagen, ihre Produktion nochmal auszuweiten. Also davon sind wir jetzt eben wieder weg. Damals war wirklich noch, macht noch mehr, ja, schmeißt noch mehr in die Biogasanlagen rein, erzeugt einfach noch mehr Gas. Und das haben viele Anlagen auch gemacht. Und da haben wir auch doch große Sympathie auch gespürt, auch in den Medien oder eben auch vor Ort. Wobei vor Ort, muss man sagen, haben wir eigentlich eh nie ein Problem, weil die Leute, die das vor Ort mitkriegen,
und davon profitieren.
Und eben ja die Wärme da beziehen und sehen, was das alles auch Gutes in der Region bewirkt. Die akzeptieren das natürlich auch viel mehr als wir Städter quasi aus unserer Bubble hier heraus, ja, die sich das nicht so richtig vorstellen können.
Weil wir das nur am Rande erwähnt haben, dass Sie die Leistung, ich habe sie irgendwo auf meinem Zettel, Sie hatten glaube ich 12 Gigawatt, könnte die Branche problemlos
Ja.
Das sind dann 12 Gigawatt insgesamt oder um 12 Gigawatt könnten Sie die installierte Leistung, sagt man ja immer so schön, erhöhen oder?
Genau, also wir haben heute quasi schon 6 Gigawatt installiert und wir würden dann durch diese Flexibilisierung künftig 12 Gigawatt bereitstellen können bis 2030. Es geht dann auch noch mehr, ja, ne? Aber das dauert dann wahrscheinlich einfach auch ein bisschen länger.
Und diese 12 Gigawatt, diese Verdopplung, das habe ich bei Ihnen auch gelesen, dafür brauchen wir keine zusätzliche Biomasse.
Nee.
Das können wir alles schon stemmen. Okay.
Genau. Und weil, ne, das Verteidigungsargument ist eben weiterhin natürlich, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der auch wieder für uns spricht. Einmal natürlich die Importunabhängigkeit, aber eben auch die Dezentralität insgesamt. Mhm. Also ganz platt, ich kann das halt auch nicht so schnell einfach angreifen, so wie ein zentrales Kraftwerk. Mhm. Ne, das hat
die
man
Erfahrung
in der,
hat man in der Ukraine auch gemacht.
Ja, genau. Und es ist eben tatsächlich auch ein wichtiges Gut, zum Beispiel ja, Brennstoffe vor Ort zu haben, die dann auch in unterschiedlichen Einsatzzwecken genutzt werden können. Ne?
Und die also, in der wichtigen Wählergruppe eventuell auch helfen mit den Landwirten.
Noch
der
dazu.
Nächste Wahlkampf kommt bestimmt. Und weil wir den Umweltaspekt schon angerissen haben und Clara wahrscheinlich fürchterlich sauer auf mich wäre, wenn ich das nicht anspreche. Es sind ja nicht alle Fans davon, Biomasse auf Agrarflächen anzubauen, wo auch Essen wachsen könnte.
Ja, also ist natürlich eine Debatte, die immer wieder hochkocht, die auch ein bisschen schwierig zu beantworten ist, wie das ja oft so ist. Ne? Mhm. Also der Vorwurf oder die Frage ist sehr kurz, die Antwort ist sehr lang. Ich versuche es auch relativ kurz. Man muss eben insgesamt dieses ganze landwirtschaftliche System dabei auch betrachten. Also wenn wir jetzt erstmal nur über die Energiepflanzen sprechen. Ne? Ich glaube, bei Abfällen und so, da hat erstmal keiner was dagegen. Wie gesagt, Gülle können wir diskutieren, wie viel Tiere wollen wir halten. Ne? Es geht ja erstmal um die Flächeneffizienz sozusagen. Aber was machen wir mit diesen Flächen? Und de facto ist es ja so, dass wir quasi große Teile heute unserer Agrarproduktion ja auch exportieren. So, also ist es erstmal kein Argument, dass wir mehr hier bräuchten, um satt zu werden, sagen wir mal so. Ja. Dann ist es auch so, dass ja viele der Flächen, die für Energiepflanzen genutzt werden, jetzt auch gar nicht für andere Zwecke benutzt werden können, einfach aufgrund der Bodengüte. Ja. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, stattdessen baue ich da, weiß ich nicht, Soja drauf an oder so. Ja.
Erwarten Sie denn aus der Ecke Widerstand, falls Katharina Reiche doch nochmal auf Sie zukommt und sagt, nee, macht das mal, was ihr da vorhabt?
Also ich glaube, dass wir da mittlerweile insgesamt auf einem sehr guten Weg auch im Austausch mit den Umweltverbänden sind, weil es sind ja durchaus berechtigte Themen. Es ist sicherlich nicht gut, wenn in Deutschland irgendwo Monokulturen angebaut werden. Das ist nicht gut für die Biodiversität. Das ist auch nicht gut für die Böden. De facto ist es aber so, dass durch Biogas jetzt auch nicht unbedingt Monokulturen entstanden sind. Ja, da gab es so ein bisschen ein falsches Bild, ne? Sondern es ist eben eher so, dass insgesamt in einzelnen Regionen schon viel Tierhaltung war und dann kam noch Biogas dazu. So,
ich glaube, das düstere Szenario war, dass alle Landwirte nur noch Energiepflanzen anbauen für, ich glaube, Biomethanol fürs Auto und solche Geschichten.
Ja, und diese Maiswüsten, von denen so gesprochen wurde. Ne? Tatsächlich ist es eben so, es gibt lokal in Deutschland, zum Beispiel in NRW, einige Regionen, da ist ein bisschen viel Mais. Ja? Das ist jetzt nicht unbedingt Schuld des Biogases. Es gibt aber auch andere Regionen, zum Beispiel im Osten Deutschlands, da wünscht man sich den Mais in der Fruchtfolge. Ne? Das heißt, es ist ja auch immer wichtig, dass man immer unterschiedliche Sachen auf den Böden anbaut und das dann quasi immer abwechselt, damit die Bodengüte auch entsprechend erhalten bleibt.
Ist dann aber, also wahrscheinlich für Sie, so klingt es zumindest gerade, nicht in der Priorität, also das ist nicht das, woran es scheitern würde.
Nee, also aus unserer Sicht scheitert es daran nicht. Man kann natürlich schon auch noch da viele Dinge noch besser machen, ja. Also es ist ja auch nicht so, dass man immer nur Mais anbauen muss, ja. Es ist tatsächlich so, dass das die ertragsreichste Pflanze ist, deswegen ist es wirtschaftlich schon sehr sinnvoll, das zu machen. Aber man kann natürlich auch sagen, zumindest einen Teil der Fläche möchten wir gerne als Gesellschaft mehr für die Biodiversität tun und pflanzen da zum Beispiel Wildblumen an. Ja, die sind schön fürs Auge, sind gut für die Biene. Irgendwann blühen die ab und dann kann ich sie abernten und in der Biogasanlage immer noch verwerten. Kommt ein bisschen weniger raus. Dafür habe ich aber den Bienen was gut getan. Ja.
Okay.
Also da kann man vieles tun. Und außerdem ist, glaube ich, auch wichtig, ja, festzuhalten, dass wir eigentlich als Branche auch gerade gar nicht so sehr danach streben, jetzt die Fläche wahnsinnig auszuweiten, die wir beanspruchen, sondern mehr da rauszuholen aus dem, was wir schon haben. Mhm. Ne? Also eben, dann bin ich wieder bei dieser Flexibilisierung und Bereitstellung von mehr Leistung.
Und wenn man das alles, was wir jetzt in knapp, ich habe mal auf die Uhr geschaut, 36 Minuten besprochen haben, zusammenfassen möchte, dann ist die Botschaft eigentlich an nicht nur Katharina Reiche, sondern generell an die Berliner Politik: stellt uns auf Augenhöhe mit den Gaskraftwerken und dann zeigen wir im Wettbewerb, dass wir schneller, besser, im Zweifelsfall auch günstiger sind und das alles regional und erneuerbar.
Genau das.
Okay, dann sage ich vielen Dank, Sandra Rostek, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das war ein sehr aufschlussreiches und spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Danke Ihnen.